Es ist ein herbstlicher Sommertag im schönen Münster und ich darf zu Gast sein bei Professor Dr. Andreas Bohn. Wer ihn nicht kennt, sollte sich nicht nur schämen, sondern hier dranbleiben. Ich werde ihn nicht nur gleich vorstellen, sondern auch interviewen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Andreas.
Carsten, schön, dass du vorbeikommst.
Sehr gerne, sehr gerne. Es ist nicht nur viel zu früh, sondern ich habe auch nicht Sven dabei. Das ist ein kleiner Transparenzhinweis an der Stelle. Andreas und Sven arbeiten in der gleichen Dienststelle. Und faktisch sitzt Sven auch ein paar Stockwerke entfernt. Aber er hat mich gebeten, dass ich das Interview führe. Und das lasse ich mir nicht zweimal sagen.
Ich kann bestätigen, dass er nicht faulenzt, klar.
Und nun sitze ich hier in einem sehr schön, hell, lebensfroh eingerichteten Büro und mir gegenüber ein eben solcher Mensch, nämlich Andreas. Vielen Dank. Ich würde dich einmal kurz vorstellen und du kannst dir überlegen, ob das so auf dich zutritt oder ob du was ergänzt haben möchtest. Professor Dr. Andreas Bohn studierte Humanmedizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und an der Universität in Münster. Du hast promoviert und bis 2008 als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, später als Oberarzt im Universitätsklinikum, 2014 habilitiert zum Thema Strategien zur Verbesserung des prähospitalen Reanimationserfolges, seit 2018 Professor für Anästhesie an der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und seit 2024 unter anderem beim Institut für Tele- und Intensiv- und präklinische Tele-Notfallmedizin am Universitätsklinikum in Münster. Du hast diverse Preise bekommen für wissenschaftliche Arbeiten und in diversen Verbänden und Arbeitskreisen der Notfallmedizin bist du aktiv. Und das Wichtigste, und deswegen sitze ich auch hier im Büro, du bist seit 2010 ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Stadt Münster.
Fast alles richtig, Carsten. So komplex wie die Materie Rettungsdienst ist, gibt es natürlich dann so ein paar Dinge, die ich noch ein bisschen spezifizieren muss. Das mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter, das ist tatsächlich, dahinter verbirgt sich einfach eine Tätigkeit als Arzt an einer Uniklinik. Das heißt ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, am Ende ist man halt als Arzt tätig. Ich war tatsächlich bis 2010 als zuerst Assistenzarzt, dann Facharzt und dann Oberarzt in der Uniklinik für Anästhesie hier in Münster tätig. War vorher noch an zwei kleineren Krankenhäusern hier in der Region. Und das andere ist die Frage, seit wann bin ich eigentlich ärztlicher Leiter? Da gibt es eigentlich genau genommen drei Antworten auf. in den Antworten auf diese Chronologie steckt auch so ein bisschen vielleicht etwas, über das wir heute auch noch sprechen werden, nämlich die Frage, was ist eigentlich ein ärztlicher Leiter und wie wirkt er? Ich bin 2005 gefragt worden, ob ich Stellvertreter des ärztlichen Leiters hier bei uns werde, habe das dann gemacht mit 20%. Einen Tag in der Woche bin ich dann vorbeigekommen. 2007, nach seinem Weggang, bin ich dann ärztlicher Leiter Rettungsdienst mit einer halben Stelle hier geworden. Das heißt, war immer noch Beschäftigter der Uniklinik und wurde an zweieinhalb Tagen ausgeliehen hier zur Stadt als ärztlicher Leiter. Und seit 2010 bin ich tatsächlich hauptamtlicher Mitarbeiter. Das ist in diesem Jahr 15 Jahre her. Und wenn ich ehrlich bin, war das eigentlich wirklich erst der Anfangspunkt. Ich muss zugeben, dass es mag unterschiedliche Persönlichkeiten geben. Für mich war diese Gefangenheit in zwei Jobs mit zwei Dienstherren eine Herausforderung, bei der ich gemerkt habe, die will ich nicht ewig machen. Das hat mich nicht glücklich gemacht. Und ich habe oft den Eindruck, dass ich auch in der Außenwirkung erst wirklich angekommen bin im Job ärztlicher Leiter, seitdem ich hauptamtlich beim Träger des Rettungsdienstes Stadt Münster beschäftigt bin.
Das ist ein guter Übergang zu meiner ersten Frage. Vielleicht auch für die alle, die sich interessieren, weil du gerade gesagt hast, 15 Jahre her. Wir nehmen auf am 16. September 2025. Und das wäre nämlich genau eine meiner ersten Fragen gewesen, so ein bisschen einzusteigen. Dein Lebenslauf sieht nicht die ganze Zeit schon nach Notfallmedizin aus. Wann war so der, oder hast du so einen Zeitpunkt, wo du sagst, so, das ist es? Weil ich habe dein Dissertationsthema, dachte ich, das klingt noch nicht nach Notfallmedizin.
Also lineare Lebensläufe sollten ja immer misstrauisch machen.
Sehr richtig, sehr richtig.
Deshalb,
hattest du so einen Zeitpunkt oder so ein für dich so ein Aha-Erlebnis oder hat sich das irgendwie...
Also ich muss über meine dunkle Vergangenheit sprechen und die gibt es. Ich bin tatsächlich, wie so viele in meiner Generation, über Ehrenamt, das war bei mir der Start, bei den Johannitern, da bin ich in eine Jugendgruppe gekommen, da habe ich tolle Erfahrungen gemacht, auch im Zusammensein mit anderen Jugendlichen, bin dann auch Jugendgruppenleiter geworden und habe dadurch so ein bisschen reingeschnuppert in diese Szene, Sanitätsdienst, und habe dann sinnlogisch für mich in der damaligen Zeit, Anfang der 90er Jahre, mich entschieden, Zivildienst zu machen, und war da schon Rettungssanitäter, habe dann Zivildienst im Rettungsdienst gemacht und bin dadurch noch Rettungsassistent geworden durch eine Übergangsfrist, die damals noch lief, und bin dann weggegangen von der Vorstellung, irgendwas mit Notfallmedizin, Rettungsdienst zu machen, weil mir das eben zu linear vorkam auch und wollte eigentlich Kinderarzt werden. Mhm. Und deshalb habe ich auch ein Thema ausgesucht, was in diese Richtung geht. Und dann ist es doch wieder der Rettungsdienst geworden über die Anästhesie, wie bei so vielen. Aber Keimzelle, und das ist eben auch etwas, was mich umtreibt, die Frage, wie wir das eigentlich ersetzen können. Keimzelle war, wie bei so vielen, der Zivildienst. Da hatte ich damals 18 Monate sehr intensive Zeit im Rettungsdienst, weil ich eben auch schon die Qualifikation hatte, konnte ich da direkt einsteigen. Und wenn man einmal das Blaulicht so gespürt hat, dann lässt einen das ja typischerweise auch nicht mehr los. Manchmal frage ich mich, wo wir eigentlich die Leute herkriegen sollen, die in Zukunft dafür noch was Faible empfinden, wenn wir auf diesen Zivildienst jetzt verzichtet haben, schon so lange. Also die Generation von Medizinstudenten, die ich jetzt als Professor hier an der Universität sehe, die waren eben noch nie in einem Krankenwagen. Hm. Und als ich anfing, Vorlesungen zu halten, frage ich immer so im ersten klinischen Semester, wer von euch war denn schon mal in so einem Rettungswagen, Krankenwagen, hat was damit zu tun gehabt. Und da ging zumindest bei den Männern so die Hälfte der Hände hoch. Das ist mit dem Rückgang von Zivildienst oder Weggang vom Zivildienst und auch dem Rückgang von Ehrenamtlichkeit natürlich anders geworden. Also insofern müssen wir die Leute jetzt anders anfixen.
Ja, mal gucken, wo uns da noch die politische Lage auch hintreibt, ne? Aber ja, kann ich verstehen. Und gerade dieses, ja, nee, dass du sagst, Frühzeit, dass man einmal mit Blaulicht angefangen hat, davon können wahrscheinlich auch viele unserer HörerInnen ein Lied singen.
Im Brandschutzmilieu ist das.
Genau, und genau, wir sind ja ein Feuerwehr-Podcast oder ein Blaulicht-Podcast, und deswegen würde ich vielleicht genau mit diesen Fragen so ein bisschen anfangen. Feuerwehr und Rettungsdienst. Du bist ärztlicher Leiter in einem Rettungsdienstbereich, in dem auch die Berufsfeuerwehr einen großen Teil des Rettungsdienstes stellt. Nach so vielen Jahren Erfahrung, was würdest du sagen, was sind die Vor- und Nachteile, einen Rettungsdienst zusammen oder bei der Feuerwehr zu haben?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass, wenn man in der Historie zurückschaut, Feuerwehr und Rettungsdienst, zumindest dort, wo um die Jahrhundertwende, Anfang des 20. Jahrhunderts, Berufsfeuerwehren in Deutschland entstanden, ja quasi von Stunde Null an oft Aufgabe der Berufsfeuerwehr. Warum? Weil sie also stehendes Heer, dauerhaft verfügbar und motorisiert war. Und da war es ein leichtes zu sagen, na, wenn die Jungs da schon da sind, dann können sie doch mit ihrem Kutschwerk oder ihrem E-Auto oder mit dem Gasauto auch noch Kranke transportieren. Also Krankentransport war in den allermeisten Berufsfeuerwehren, als sie entstanden, eine Aufgabe. Wie viel das mit heutigem Rettungsdienst zu tun hatte, das sei mal dahingestellt, aber erstmal ist das festzuhalten. Ich habe mir die Frage am Beginn meiner Tätigkeit nicht gestellt, weil es ist halt so. In meiner Heimatstadt Hamburg war die Feuerwehr der Rettungsdienst, und hier in meiner jetzigen Heimat Münster in Westfalen ist das eben auch insbesondere damals so gewesen. Damals, als ich anfing mit der Tätigkeit um 2005, war es auch so, dass die Notfallrettung, wie das hier in Nordrhein-Westfalen heißt, also anders als der Krankentransport, der zu 100% in den Händen der Feuerwehr war. Das hat sich mittlerweile geändert. Wir haben also auch eine Beteiligung von anderen Organisationen, Hilfsorganisationen auf Basis von Ausschreibungen. Wie stehe ich dazu, da ich ja nun durch diese Beteiligung von Hilfsorganisationen beides kennengelernt habe? Also erstmal muss ich sagen, ich glaube, dass Brandschutz, technische Hilfeleistung und Rettungsdienst in der Hand der Feuerwehr viele Vorteile hat. Es birgt aber auch Herausforderungen. Kommen wir vielleicht erstmal zu den Vorteilen. der ganze Bereich nicht polizeiliche Gefahrenabwehr vielfältige Aufgaben hat, die sich auch eben auch überschneiden. Das ist, glaube ich, allen Hörern und Hörenden hier klar. Das bedeutet aber auch, dass man umfassende Karrierechancen bieten kann. Das heißt, eine Feuerwehr, die nur in Anführungsstrichen brandschutztechnische Hilfeleistung macht, der fehlt halt eben auch eine Möglichkeit, sich zu betätigen. Das mag der ein oder andere, insbesondere in Berufsfeuerwehren, vielleicht jetzt mit einem hämischen Grinsen begleiten und sagen, bei uns versuchen alle möglichst wenig Rettungsdienst zu machen. Und auch das war bei uns auch so, als ich anfing. Aber in den neuen Zeiten mit einem veränderten Rettungsdienst, den wir zumindest hier in Münster haben, das glaube ich sagen zu können, ist es so, dass mit Notfallsanitätern, die hinzugekommen sind und damit einer anderen Tätigkeitsstruktur, es immer mehr auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die zu mir kommen und sagen, das wäre sehr arm für mich, mein Tätigkeitsfeld ohne den Rettungsdienst. Der Rettungsdienst bedeutet für Feuerwehr Frauen und Männer, dass sie in einer ganz kleinen Einheit selbstverantwortlich, eigenverantwortlich, ohne eine externe Führungsstruktur Entscheidungen treffen können. Und zwar auch Entscheidungen über Leben und Tod. Das bietet der Brandschutz und die technische Hilfeleistung in der Regel nicht. Und deshalb glaube ich, Feuerwehren können Rettungsdienst gut machen. Aber sie müssen sich dann auch gut drum kümmern. Die Kehrseite der Medaille ist so ein bisschen die Fluktualität, die wir sehen bei den Mitarbeitenden in den Tarifbeschäftigten, bei den Hilfsorganisationen. Ich bedauere die Hilfsorganisationen, aber auch mich selbst, denn wir sind auch ein Stück weit Leidtragender dafür, in was für einer Situation sie sich gerade befinden, nämlich dass sie kaum Auswahl bei Mitarbeitenden treffen können, dass sie quasi händeringend Mitarbeitende suchen müssen, die kurze Verweildauern in der Regel typischerweise nur haben, weil sie sich auch regelmäßig Ausschreibungen stellen müssen, was berufliche Karrieren oder Lebenswege durchkreuzen kann. Auf einmal fährt man 150 Kilometer zur Arbeit, weil die örtliche Rettungswache von einem anderen Anbieter bedient wird. Wenn ich mir das vorstellen würde als Normalität in, ich sag's jetzt mal so, meinem Rettungsdienstbereich, in dem ich arbeiten darf, dass also alle 4-5 Jahre wir nicht wissen, welche Organisation besetzt jetzt hier unsere Wachen, dann wäre ich sehr unglücklich darüber. Und ich habe jetzt schon große Schwierigkeiten, einen Überblick zu behalten, wer eigentlich bei den Hilfsorganisationen bei uns arbeitet, obwohl wir eben nur etwa 20% der Leistungen vergeben. Jetzt habe ich lang geantwortet auf deine eigentlich ja kurze Frage. Ich glaube, dass es gut der Feuerwehr zu Gesicht steht, Trägerin des Rettungsdienstes und auch Leistungserbringer quasi in Personenunion zu sein. Ich glaube, dass insbesondere mit Blick auf die USA gute Rettungsdienste auch von Feuerwehren gemacht werden können. Insbesondere in den USA gibt es hervorragende Beispiele wie in Seattle, wo Feuerwehr einen erstklassigen progressiven Rettungsdienst macht. Aber Feuerwehr muss sich um Rettungsdienst auch anständig kümmern. Und das tut sie aus meiner Sicht nicht. Karrierechancen im Rettungsdienst im Bereich der Berufsfeuerwehr sind immer noch rar gesät. Und das wird entweder die Herausforderung für die Berufsfeuerwehren sein, die sie zu meistern haben, da Veränderungen herbeizuführen, oder sie werden spüren, wozu das führt, nämlich zur Abkehr in Richtung von kommunalen Rettungsdienststrukturen, die im Grunde die Vorteile einer Berufsfeuerwehr für diejenigen bieten, nämlich Kontinuität, langfristige Beschäftigung, für diejenigen bieten, die sagen, Rettungsdienst ist mein Thema. Und da müssen die Feuerwehren aus meiner Sicht wirklich jetzt das Ruder rumreißen. Ich schließe mal ab mit dem markigen Spruch. Wir haben die Situation bei der Feuerwehr, dass die Feuerwehr der Brandschutz befördert und der Rettungsdienst transportiert. In diesem Joke steckt eine bittere Wahrheit. Also wer in Anführungsstrichen Karriere im Rettungsdienst machen will, in einer Berufsfeuerwehr, der hat's, wenn er nicht gerade in einer sehr großen Feuerwehr ist, die eine eigene rettungsdienstliche Karriereleiter sozusagen bietet, typischerweise sehr schwer.
Mhm. Mhm. Ich überlege gerade, wie ich eine gute Überleitung hinkriege. Ich bin ja Hobbyjournalist. In dem Fall, Nee, ich bin, vielleicht ist es mir schon oft angeklungen, irgendwie bei mir, dass ich irgendwie sehr großer Fan bin von so einer ganzheitlichen Gefahrenabwehr aus einer Hand. Verstehe das total, was du sagst. Und deswegen war genau vielleicht gerade meine Frage in die Richtung. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir ganzheitliche Gefahrenabwehr aus einer Hand machen, dann können wir große Interdisziplinarität irgendwie abbilden, ne? Und dann wäre natürlich die Frage, wenn du genau das sagst, hey, es gibt progressive große Feuerwehren, die guten Rettungsdienst machen. Dann würde mich gerade interessieren, wie kriegen wir das denn hin? Wie kriegen wir da, welche Professionen brauchen wir da an dem Tisch? Ne? Also ich würde sagen, gerade Feuerwehrleuten, die bringen oft die Krisenmanagement-Perspektive ein, je nachdem, was irgendwie deren Background ist. Ja, ich sage da mal ganz so ein bisschen platt, wer stirbt wo zuerst, ist so ein bisschen unsere Perspektive. Ärztinnen, die irgendwie auf die individualmedizinische Perspektive reinbringen. Welche Professionen würdest du sagen, brauchen wir in der Leitung des Rettungsdienstes? Bräuchten wir vielleicht auch eine neue Profession? Was gibt's, was braucht man, um einen guten Rettungsdienst aufzustellen, zukunftsfähig? Aber genau das, wo du sagst, ich will einen guten, progressiven, ganzheitlichen Rettungsdienst haben, was bräuchte man dafür in der Leitung? Das wollte ich gerade ärztliche Leitung
Genau,
sagen.
und ich glaube, in diesem Slip steckt auch schon ein Teil der Antwort, also oder zumindest historische Herleitung der Antwort. Also der erste Punkt ist, warum sind derzeit, wenn wir an Führungsstrukturen im Rettungsdienst denken, dann sind wir ganz häufig bei Arzt. Ärztliche Leitung Rettungsdienst oder so. Er geht leichter über die Lippen als Leitung des Rettungsdienstes. Und das hat ja aus meiner Sicht vielleicht auf der einen Seite was damit zu tun, dass Ärzte immer irgendwie raumgreifend sind. Ich bin da bestimmt auch keine Ausnahme und versuchen irgendwie alles Mögliche an sich zu reißen. Das mag uns innewohnen, weiß ich nicht, kann sein, ob wir das mehr tun als andere Professionen. Aber die Wahrheit ist, ärztliche Leitung, Rettungsdienst füllen typischerweise das Vakuum, das da ist. Also ich könnte dir einen Einblick in meinen Mail-Eingang von heute Morgen geben und dann würdest du solche Dinge da drin finden, dass ich eine Mail bekomme, wo steht, dass die Anfahrt für Kindernotfälle in einem Krankenhaus bei uns sich geändert hat. Warum kriege ich die zugeschickt? Weil derjenige, der da Adressat ist, sich fragt, wem schicke ich denn das? Und in ganz vielen Fällen stopft diese Lücke, sich um den Rettungsdienst zu kümmern, übrigens auch hier bei uns jedenfalls in Nordrhein-Westfalen um den Krankentransport, diese Lücke stopfen dann eben auf die ärztlichen Leitungen der Rettungsdienste. Also klare Antwort, wir brauchen natürlich neben einem ärztlichen Leiter auch eine Leitungsstruktur, die beim Träger organisatorische Verantwortung übernimmt, ob das jetzt eine Feuerwehrstruktur ist, sei mal dahingestellt. Du fragst jetzt nach der Profession, vielleicht auch so ein bisschen in Richtung, welche Qualifikation brauchst du jemand? Und Carsten, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das immer eine, sagen wir mal, Tätigkeits beitragende Qualifikation sein muss. Jemand, der die Offenheit besitzt, der sich um den Rettungsdienst kümmern zu wollen, der das Interesse daran besitzt, der gewisse Erfahrungen hat, der kann, glaube ich, auch ohne jetzt eine rettungsdienstliche Zusatzqualifikation eine gute Leitungsfigur im Rettungsdienst und für den Rettungsdienst sein. Das Problem, was ich halt eben habe, ist, wenn wir innerhalb einer Feuerwehr den Rettungsdienst immer so ein bisschen im toten Winkel haben, dann führt das natürlich dazu, dass jeder weiß, der Rettungsdienst gehört so zu den Ecken, in denen du möglicherweise vergessen wirst, in denen möglicherweise dich niemand mehr im Blick hat und deine Leistung nicht mehr im Blick hat. Und dies zu ändern, das liegt in der Hand der Leitung der Feuerwehren. Das können sie sofort tun durch Rebranding, indem man über Namen nachdenkt und über Begriffe nachdenkt, indem man darüber nachdenkt, wie Wahrnehmbarkeit dieser Aufgabe Rettungsdienst passieren kann. Auch im Jahr 150 einer Berufsfeuerwehr wie Münster seit Gründung gibt es die Situation, dass es immer noch Leute gibt, die sich fragen, warum macht denn die Feuerwehr den Rettungsdienst? Und das wusste ich ja noch gar nicht, dass hier eine Feuerwehr drin sitzt. Und die Erkennbarkeit, die liegt herzustellen, das liegt eben auch in den Händen von Leitungen. Trotzdem muss man sagen, da wir in Deutschland historisch gewachsen ein ärztlich geführtes medizinisches System Rettungsdienst haben, mit einer ja, typischerweise in Landesgesetzgebung niedergeschriebenen ärztlichen Leitung, müssen wir natürlich ehrlicherweise sagen, es ist schwer vorstellbar, jemanden, der nicht akademisch ausgebildet ist, dem Arzt der Ärztin gegenüberzustellen. Da muss auch so ein bisschen Waffengleichheit her. Insofern glaube ich, dass es schon sehr wichtig ist, dass es auch jetzt akademische Laufbahnen für Rettungsdienstler gibt und dass nicht immer alles über die Ingenieurschiene kommen muss. Da bin ich zuversichtlich, dass auch Menschen, die sich eben qualifizieren im Bereich Rettungsdienstmanagement, Rettungsdienstorganisation, akademisch ausbilden lassen in diesem Bereich, für die wird es Plätze geben und für die wird es Aufgaben geben. Da bin ich unbesorgt, dass das so kommen wird.
Okay, also du heißt, es hättest jetzt nicht irgendwie ein Spezielles im Kopf, sondern Interdisziplinarität und sehr gerne und abgesehen oder und gerne auch von dem klassischen, ja, wir stecken da also Ingenieure der Feuerwehr und Ärztinnen und dann, verstanden.
Ja, auch deshalb, Carsten, vielleicht das noch kurz. Wenn ich auf meinen eigenen Lebensweg gucke und auf meine eigene Qualifikation, dann muss ich ja ehrlicherweise sagen, natürlich ist es Grundvoraussetzung, Arzt zu sein. Und es ist auch Grundvoraussetzung, Notarzt zu sein und auch eine gewisse Erfahrung als Notarzt zu haben. Aber die Aufgabe, die ich hier mache, die fragt sicherlich nicht danach, ob ich jetzt hier der Beste in dieser Stadt bin für eine Schocktherapie. Das ist nicht, dafür haben wir Spezialisten, dafür haben wir Notfallsanitäter, dafür haben wir Notärzte. Ich muss als ärztlicher Leiter Rettungsdienst das verantworten und ich muss das weiterentwickeln und muss Dingen Raum geben, damit sie sich gut entwickeln können. Ich muss das aber nicht alles selber können und selber machen. Und deshalb sage ich mal genauso wenig wie der ärztliche Leiter oder die ärztliche Leiterin, der die beste Notärztin sein muss, muss der Leiter eines Rettungsdienstes im organisatorischen Bereich jetzt nicht Oberretter sein. Das ist nicht die Aufgabe.
Ja, verstanden. Das war jetzt eigentlich schon eine perfekte Überleitung zum Notsan, über den ich mit dir reden möchte. Ich habe aber eine persönliche Frage vorher, die mir irgendwie immer unter den Nägeln greift. Vielleicht auch, weil ich bei einem großen Rettungsdienst ja auch tätig bin. Woran ich immer verzweifle, und das hat man bestimmt in den anderen Podcast-Folgen schon einmal ab und zu mal rausgehört, ist die Frage der Ressourcenverteilung innerhalb einer Organisation, die nun mal ganzheitliche Gefahrenabwehr vielleicht versucht, ja. Also für wen hält man welche Ressourcen zurück? Wie auch weniger oft eintretende Ereignisse brauchen Aufmerksamkeit? Macht man das alles kennzahlenorientiert? Also ganz klar irgendwie bei einmal so die Aussage, naja, Rettungsdienst, das ist ja bei Feuerwehren 90% der Tätigkeit. Und dann werden klassische Feuerwehrleute natürlich sagen, ja, aber der ganze Rest, den müssen wir auch noch machen. So. Und gerade in Zeiten, wo das Gesundheitssystem und der Rettungsdienst, an der Stelle, wir befinden uns auf einer Rettungswache.
Feuer und Rettungswache.
Also die Frage, nach was geht man? Geht man da betriebswirtschaftlich ran? Geht man da, also ne, sagt man, okay, was rettet wie viel Menschenleben pro Jahr und da mache ich meine Ressource drauf und trotzdem gibt es ja auch Ereignisse, die sehr kleine Eintrittswahrscheinlichkeit haben, aber auf die man trotzdem vorbereitet sein muss. Und das ist irgendwie so ein bisschen, also da habe ich irgendwie, ja, da würde mich einfach deine Meinung interessieren.
Also das hat doch, wenn ich es richtig verstehe, sonst lass mir bitte, Carsten, zwei Elemente. Das erste Element ist, vernachlässigt man zugunsten einer Aufgabe andere Aufgaben? Und da stellst du jetzt einfach mal die These in den Raum, dass die schiere Größe der Einsätze, also 90% sagst du, der Einsätze sind Rettungsdienst, dass das schon auslösen würde, dass man sich darum in Anführungsstrichen mehr kümmert. Ich glaube, das ist nicht zulässig, das so zu argumentieren. Es gibt ganz viele Beispiele für Rettungsdienste, in denen man sich um riesige Einsatzzahlen überhaupt nicht kümmert, sondern die einfach wegfährt und kein Stück reflektiert, was man da eigentlich tut oder so. Also die Tatsache, dass man auf der einen Seite da 90% der Leistungen hat, bedeutet nicht, dass man auch 90% des Aufwandes an Ausbildung, an Debriefing, an Analyse in diesen Sektor steckt. Vermutlich ist es eher andersrum. Einsatzbesprechungen finden für die sporadisch auftretenden Großbände in extenso statt. Aber für einen Kindernotfall, bei dem ein Kind vielleicht unnötig lange Atemnot leiden musste, findet in der Regel kein gesteuertes Debriefing statt. Also insofern sehe ich diese Aufgabenkonkurrenz, bei der du ja so ein bisschen hast mitschwingen lassen, zu Ungunsten der Aufgaben, vielleicht Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistung und Brandschutz nicht. Ich glaube, dass wir.
Oder andersrum, ne?
Also, oder genau. Andersrum, ja, genau, ja. Genau. Also, ich glaube, dass wir beides gut hinbekommen können. Ich bin, was den Beruf Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau angeht, ganz bestimmt kein Experte. Ich bin auch keiner. Ich bin auch noch nicht mal freiwillig ausgebildet als Feuerwehrmann. Ich glaube aber, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass der weitaus größte Teil dieser Leistungen im Brandschutz und technische Hilfeleistungen in Deutschland von freiwilligen Kräften, also wenn man so will, Ehrenamt ausgeübt wird. Und zweitens, dass wir in einer Realität uns befinden heutzutage, in der die Menschen nach Aufgabenvielfalt und der Abkehr von der Monotonie suchen. Was ich erlebe, sind gut qualifizierte Menschen, die ihre Stelle im einen Bereich reduzieren, 75-60%, gerade bei Ärzten überhaupt keine Seltenheit, aber gar nicht immer, um Freizeit zu generieren, sondern um noch was anderes zu machen. Ja, und da muss man ehrlicherweise sagen, wenn ich auf das Aufgabenportfolio von Berufstätigen bei der Berufsfeuerwehr schaue, dann ist das doch wahnsinnig breit und wahnsinnig spannend. Also ich betrachte jeden unserer Feuerwehrleute hier bei uns als eine 50%-Kraft. 50% Tätigkeit im Rettungsdienst. Und die anderen 50% machen die halt spannende andere Dinge. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor ist dafür, Leute im Rettungsdienst zu halten und auch mit der großen Frustration, die Tätigkeit im Rettungsdienst mit sich bringt, naturgemäß alle Akutversorgungsbereiche bringen viel Frust über schwierige Arbeitszeiten, über unangemessene Kontakte oder unangemessenes Frequentieren der Hilfeleistungsstruktur mit sich. Das ist völlig normal. Diesen Frust oder diese Frustration besser auszuhalten mit einer Teilzeitstelle, das geht eben bei der Feuerwehr in fantastischer Weise. Man kann ja das eine mehr und das andere weniger mögen. Also insofern glaube ich, also im Bereich des Personals können wir mit dieser Diversität gut leben. Im Bereich der Aufgabe und der Gewichtung der Aufgaben, da muss ich sagen, hat jeder seine Arbeit zu tun. Wir haben im Rettungsdienst dafür gekämpft, dass wir beispielsweise hier in Nordrhein-Westfalen eine gesetzliche Verpflichtung zur Fortbildung haben, 30 Stunden Pflichtfortbildung, relativ streng auch einzuhalten. Dass es das im Bereich Brandschutz nicht gibt, das weiß ich. Und muss aber gleichzeitig sagen, dann muss man eben dafür kämpfen, dass es das gibt. Das müssen andere ja auch. Insofern glaube ich, am Anfang steht immer die Definition, was ist mein Erwartungshorizont? Was heißt das? Wir sind Universaldienstleister im Bereich nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr. Wie weit geht das? Muss jeder alles können oder sind wir da auch irgendwann an Grenzen? Das muss für den Rettungsdienst, aber auch für den Brandschutz technische Hilfeleistung beantwortet werden. Und das müssen die jeweiligen Experten tun. Ich bin für einen Teil Experte, für den anderen Teil nicht. Und da muss ein Stück weit jetzt jeder seinen Weg finden, damit umzugehen.
Super. Lass da einsteigen. Du hast schon auf die Spezialisierung im Bereich Rettungsdienst gerade angesprochen. Und da würde mich natürlich irgendwie nochmal interessieren, was ist deiner Meinung nach die Zukunft des Notfallsanitäters oder der Notfallsanitäterin? Wird das gegebenenfalls... Also steuern wir vielleicht sowieso gesamtgesellschaftlich dahin, dass wir das akademisieren? Ist das steht es? Also wird es? Also ne, also dass wir überhaupt Ausbildung vermutlich mit Bologna und so weiter auf das dazu sowieso dazu kommen, dass das allermeiste akademisiert wird? Oder brauchen wir das auch losgelöst davon, dass wir irgendwie irgendeine Art von Laufbahnstudium auch im Bereich nicht ärztlicher Professionen in der Klinik haben? Haben wir da eine Lücke, die wir irgendwie naturgemäß haben zwischen den Ärztinnen und Notsans, die wir irgendwie schließen können müssten? Wie sieht für dich da die Szenarien aus, die wir da vielleicht präklinisch in der Zukunft haben?
Also erstmal möchte ich festhalten, dass wir noch weit davon entfernt sind, den Notfallsanitäter, so wie er nach meiner Meinung in und zwischen den Zeilen des Notsan-G steht, dass wir den noch lange nicht umgesetzt haben. Diesen Weg haben wir noch zu Ende zu gehen. Wir sind noch nicht so weit. In einigen Rettungsdiensten mehr, in anderen Rettungsdienstbereichen weniger, kommt das, was der Gesetzgeber bezwecken wollte mit dem Notsan-G, mehr oder weniger zum Tragen. Ich glaube, überwiegend noch zu wenig. Und das bedeutet, wir haben mit dem Lots-AG ein ganz großes Geschenk bekommen. Könnte auch sagen, wir haben es uns hart erarbeitet, das zu bekommen, aber wir haben es bekommen. Eine wahnsinnig umfassende und gute Ausbildung, die ja, so wie das in Deutschland mit der dualen Ausbildung ist, in anderen Ländern wahrscheinlich akademisch gewesen wäre. Was jetzt erstmal aber nicht heißt, dass es dadurch, weil es nicht akademisch ist, schlechter wäre. Dieses Berufsbild Notfallsanitäter gilt es jetzt erstmal mit Leben zu füllen. Da haben wir noch viel zu tun. Der Notfallsanitäter ist nicht primär dafür geschaffen worden, um ein kleiner Notarzt zu werden. Was aus meiner Sicht massiv unterschätzt wird, ist, was Notsans können, müssen und leisten müssten, sage ich jetzt auch mal bewusst, im Bereich der Low-Code-Einsätze. Der Einsätze, wo es nicht um Lebensgefahr geht, wo es darum geht, gesundheitliche Risiken einzuschätzen, das mit dem Patienten zu besprechen, mit dem Patienten gemeinsam einen Plan zu entwickeln, wie es jetzt hier weitergeht. Da ist der Fokus aus meiner Sicht viel zu wenig drauf. Der Fokus ist ganz stark auf invasive Maßnahmen und Medikamente. Und das ist aber nur die eine Seite des Spektrums. Die andere Seite und die weitaus größere ist, einzuschätzen, muss jemand, der einen epileptischen Anfall hatte als Epileptiker, wirklich nach einem epileptischen Anfall in ein Krankenhaus? Spoiler, in der Regel nicht. Wie kann aber ein Rettungsdienst, eine Rettungsdienstbesatzung, ein Notfallsanitäter, ein Notfallsanitäter so einen Patienten erkennen, der dann doch ins Krankenhaus muss und den anderen dann bitte nicht per, wie das dann heißt, Transportverweigerung mit irgendwelchen rechtlichen Konstrukten dazu zwingen zu unterschreiben, dass er eigentlich gegen den Vorschlag des Rettungsdienstes handelt, sondern mit dem konstruktiv zu besprechen, wie es jetzt hier weitergeht und dass man im Tagesverlauf zu seinem Hausarzt geht und dass wir das wunderbar hinbekommen und dass das hier nicht primär als Risiko gesehen wird, sondern als eine Gesundheitsdienstleistung, bei der am Ende alle glücklich sind und sagen, Mensch, da haben wir doch toll geholfen. Wir sind da hingefahren, haben geguckt, ob der Krampf schon zu Ende ist. Der war schon zu Ende. Dann haben wir den begleitet durch die Aufwachphase. Das ist ja jetzt ein Beispiel. Ich könnte über eine Unterzuckerung reden. Die auch Unterzuckerungen kommen massenhaft in Notaufnahmen, ohne dass das sein müsste. Also im Bereich Low-Code-Einsätze müssen wir festhalten, dass unsere Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter noch besser werden müssen, dass sie getragen werden müssen von ärztlichen Leitungen, die ihnen Mut machen und die ihnen das Vertrauen schenken, Entscheidungen auch vor Ort zu treffen und entsprechende, nennen wir es mal, doppelte Böden einziehen, Telemedizin als ein Beispiel, um das abzusichern und dafür zu sorgen. Im Bereich der High Care, also Reanimation, Atemwegssicherung oder ähnliches, bis ein Notarzt eintrifft, der ja, das zieht ja niemand in Zweifel, dann bei Lebensgefahr eingreifen soll, da sehe ich viel, viel Positives. Da entwickeln sich die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter prächtig. Wie ich überhaupt finde, dass wir aufhören müssen, ständig unser Berufsbild, unseren Beruf als ein Problem zu sehen. Ja, also Rettungsdienst ist zunächst einmal eine großartige Aufgabe, die unglaubliche Privilegien beinhaltet. Wir gehen an Orte, wo niemand hingeht. Wir rücken Menschen auf die Pelle. Wir haben einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss von den Menschen, die uns rufen. Die erwarten viel von uns. Und wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, dass nun alles als Unsinn und ungerechtfertigt und ähnliches zu verzeichnen. Nein, der Rettungsdienst, ob hier oder übersee oder in Asien, der Rettungsdienst wird dann gerufen, wenn die Leute nicht mehr weiter wissen. Und dann muss entweder am Telefon jemand denen weiterhelfen. Und wenn derjenige, der am Telefon in der Leitstelle sitzt, sagt, das geht nicht, das kann ich nicht verantworten oder das bekomme ich nicht hin, dann muss er jemanden schicken, der das dann verantwortet und der muss das dann übernehmen und dann muss das Problem gelöst werden. So, jetzt haben wir also High- und Low-Care im Bereich Notsans und jetzt kommt diese Frage nach der Akademisierung. Ich glaube, dass wir heute feststellen müssen, Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter haben in der Regel gerade im Bereich öffentlicher Dienst, Berufsfeuerwehr, es durch ein Auswahlverfahren geschafft, das so unter der Überschrift Bestenauslese steht. Ob wir das nun richtig finden oder nicht, der weitaus überwiegende Teil derjenigen, die sich so durchsetzen, hat Abitur. Und wer Abitur hat, hat auch gewisse, nennen wir es mal Sehnsüchte, Vorstellungen davon, was er jetzt aus seinem Leben machen soll. Und da ist ein nicht geringer Anteil von Leuten, die sagen, eigentlich will ich noch studieren. So das Stichwort. Ich bin eigentlich ganz glücklich, aber ich will eigentlich noch studieren. Und dann ist so die Sehnsucht nach einer Akademisierung da. Und das kann man jetzt beantworten, indem man sagt, ja, dann geh doch, dann studier doch Medizin, wenn du in diesem Bereich sein willst, oder werd was ganz anderes. Das lassen wir dann zu und dann sind diese Leute weg. Brain drain. Oder, und das tun wir noch zu wenig, wir bieten ihnen eine Möglichkeit, in dem Bereich zu bleiben, den sie so mögen und sich dort weiterzuentwickeln, auch akademisch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass wir Letzteres noch stärker betrachten müssen. Denn ansonsten gehen die Leute halt eben raus. Spannenderweise, um nochmal bei denen zu bleiben, die dann hinterher Medizin studieren, sobald die dann mit dem Studium fertig sind, diejenigen, die früher so im Rettungsdienst waren, und wenn die dann wieder fertig sind, beobachte ich, dass sie eigentlich am liebsten wieder Notfallsanitäter werden würden. Also am liebsten würden sie wieder genau das machen wie vorher, nur jetzt als Arzt, und sind dann ganz enttäuscht, dass sie vielleicht als Anästhesistin, Anästhesist nur, was weiß ich, einmal im Monat oder zweimal im Monat da auf das Blaulichtauto kommen und schlagen sich durch den Rest des Monats durch. Wenn man das so für sich erkennt, dann muss man fragen, warum ist man denn nicht eigentlich in dem Job geblieben? Und wenn wir jetzt eins und eins zusammenzählen und sehen, wir haben kurze Verweildauern im Job. Ich glaube, ich habe die Zahlen nicht exakt, aber ich glaube, im Bereich Tarifbeschäftigte im Rettungsdienst ist es nach der Ausbildung 4,5 Jahre oder so, die im Mittel, ich sehe dich nicken, kann nicht so ganz falsch sein, die Leute im Job bleiben. Und dann sind sie weg. Das ist zu kurz für eine dreijährige Ausbildung. Und wenn wir jetzt also stattdessen anders denken und sagen, wie wäre es denn, wenn jemand, der studieren möchte, nach 2 Jahren beispielsweise die Möglichkeit hat, in ein Bachelorstudium einzusteigen, in Teilzeit, um einen Bachelor zu machen, der ihn befähigt, akademisch auf den Rettungsdienst zu schauen. Wie wäre es denn, wenn man ihn dann nach vielleicht nochmal einer Verweildauer von 1 oder 2 Jahren im Job die Möglichkeit gibt, sich mit einem Master im Bereich Organisation, mit einem Master im Bereich Gesundheitsversorgung oder Patientenversorgung weiterzuentwickeln, sind auch andere Dinge denkbar. Pädagogik sowieso, ne? Also Medizinpädagogik, Berufspädagogik. Dann hätte man einen Klebefaktor, denn wir reden ja dann über so Karrieren, die sich dann schon 10 Jahre hinziehen, ne? Mit Berufsbegleitung und Teilzeit, dann zieht sich das. Und dann kommt der Klebefaktor Familiengründung, ich kaufe mir eine Wohnung, ich habe einen Freundeskreis, ich habe vielleicht 1, 2 Vereine, in denen ich Mitglied bin. Und für die Arbeitgeber kann das bedeuten, dass sie diese Leute dann eben nicht mehr verlieren und dass diese Leute dann eben auch im Job kleben bleiben im positivsten Sinne. Und das finde ich sehr gut. Und da kommt jetzt immer das große Aber, dass Leute mir sagen, aber dann machen die ja dasselbe, wie sie gemacht haben, als sie noch nicht akademisch ausgebildet wurden. Also was ist denn, wenn der Bachelor Notfallsanitäter das Gleiche macht wie der dreijährig ausgebildete Notfallsanitäter? Und da muss ich sagen, das ist engstirnig, das so zu sehen. Wir haben derzeit den Übergang im Bereich Physiotherapie, wo man sowohl eine Berufsausbildung als auch ein Studium machen kann. Und alle gehen davon aus, dass Physiotherapie in ein paar Jahren ein akademischer Ausbildungsberuf wird. Wir haben das gesehen bei den Hebammen. Hatten über viele Jahre, gab es Hebammen wissenschaftlich ausgebildete, also studierte Hebammen, parallel zu dreijährig ausgebildeten Hebammen. Mittlerweile ist die Ausbildung Geschichte. Sie gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch das Studium der Hebammenwissenschaften und die Studierenden werden Hebamme. Also es gibt zahlreiche Beispiele, wo man sieht, das kann auch nebeneinander funktionieren und dann wird man sehen, was passiert. Eine rein akademische Ausbildung zum Notfallsanitäter, der will ich nicht das Wort reden. Ich glaube, dass das kein Qualitätskriterium an sich ist. Ich sehe tatsächlich eher so diesen Dreiklang berufliche Ausbildung, Bachelorstudium für denjenigen, der sagt, ich will akademisch weiterkommen und im dritten dann denjenigen, der sagt, ich will noch einen Master machen, um noch weiter mich zu entwickeln.
Tatsächlich, du hast jetzt, also total spannend, und genau, kann ich sehr gut nachempfinden. Der Punkt, du hattest vorhin sowas gesagt wie Notfallsanitäterinnen werden oder sind keine kleinen Ärzte. Du hast jetzt auch gesagt, so verschiedene Bereiche, in denen man sich entwickeln kann, vor allen Dingen die Organisation, Pädagogik sowieso. Haben wir denn, also vielleicht auch mit Blick, weil ich frage mich einfach auch schon sehr lange beschäftigt, irgendwie haben wir trotzdem noch eine Lücke zwischen Notsan und ärztlichem Personal in der Präklinik? Und also gerade wenn wir ins Ausland kommen, wo wir irgendwie sagen, okay, da sind irgendwie studierte Paramedics, hätten wir da einen Bedarf oder sagst du, den haben wir gar nicht? Wir haben das, was wir mit den Notsans abdecken, so, und das können wir auch noch größer machen und weiter ausschöpfen. Und da bleibt ein Rest übrig, den wollen wir ärztlich und da haben wir gar keinen Bedarf. So, das würde mich interessieren.
Also brauchen wir einen Lückenschluss zwischen Notsan und Notarzt und brauchen wir da irgendwie so etwas wie den Advanced Care Paramedic, wie dann nennen. Also jetzt will ich ein bisschen ausholen. Wir haben aus meiner Sicht zwei Beobachtungen zu machen im Bereich Rettungsdienst international. Wir haben angelsächsische Länder, nehmen wir vielleicht mal als Paradebeispiel die USA, in denen sich aus meiner Sicht aber der Rettungsdienst in den letzten Jahrzehnten extrem schlecht entwickelt hat, nämlich stehen geblieben ist. Und nehmen wir dann vielleicht das franco-alemannische System Notarzt. Die Amerikaner haben mit Blick auf die Geschichte sich damals gegen einen Arzt im Rettungsdienst entschieden, weil sie keine hatten. Wenn man sich die Zeit anguckt, wo Rettungsdienst sich quasi nach dem Zweiten Weltkrieg neu erfinden musste, da waren die Amerikaner im Korea, im Vietnamkrieg, hatten Ärztemangel im Land. Sie hatten sehr, sehr viele ärztliche Aufgaben, die von Nurses, von Krankenschwestern gemacht wurden, und zwar der Not gehorchend, und hatten deshalb in diesem riesigen Land, war es undenkbar, sich nur vorzustellen, einen Arzt, eine Ärztin zu Notfällen zu schicken. Dann haben sie versucht, mit Telemedizin und mit Standing Orders, SOPs, möglichst viel Medizin da reinzubekommen. Wenn man sich das System heute anguckt, muss man sagen, es ist ein System, das Leben retten kann, ja, aber das im Wesentlichen die Probleme in die Notaufnahmen verlagert. Die sind riesengroß und völlig überfüllt und alles kommt in die Notaufnahmen. In Deutschland und in Frankreich haben wir den Fehler gemacht, dass wir zu lange geglaubt haben, es reicht einfach, einen Arzt zu schicken, eine Ärztin zu schicken. Und wir müssen daran nichts weiter tun. Kommt aus dem Krankenhaus, fährt los, löst die Probleme, die da sind. Wir haben also prinzipiell einen Rohdiamanten da mit Notärzten und dieser notärztlichen Struktur. Und wir müssen den jetzt halt eben mal wieder schleifen. Wir müssen uns also eben überlegen, wofür brauchen wir den? Und da müssen wir uns nicht immer sagen, wie das heute passiert, ja, aber das können unsere Notärzte alles nicht. Das können die Notärzte, mit denen ich hier arbeiten muss, nicht. Und deshalb fällt das aus. Und wir müssen uns, und das machen ja auch viele Regionen, erst überlegen, was wollen wir denn von denen haben? Was wollen die denn leisten können? Und dann müssen wir die so auswählen und die Ausgewählten so qualifizieren, dass sie das dann auch leisten können. Und wer immer nur darauf schaut, wie der Notsan möglichst weit in den ärztlichen Bereich noch weiter vordringen kann und man sich quasi etwas überzogen gesagt jetzt um die zwei Thoraxdrainagen, die in einem deutschen Rettungsdienstbereich im Jahr gelegt werden, in einem typischen, jetzt auch noch streitet, dann verkennt man, dass wir den Notsan unbedingt brauchen im Bereich, in seiner Entscheidungskompetenz unbedingt brauchen in Einsatzbereichen, in denen wir im Moment vielleicht eine Art schicken aus einer gewissen Tradition oder Verlegenheit, feststellen, dass das aber eigentlich nicht gut funktioniert, weil die Ärztinnen und Ärzte ganz häufig nicht, sagen wir mal, systemisch genug denken, sondern aus ihrer Krankenhausperspektive. Wir brauchen aber Rettungsdienstprofis, die das System Rettungsdienst ganzheitlich verstehen und begreifen, dass es auch so etwas geben muss wie Einsätze, bei denen halt eben ein Patient mit einer Beratung auch entlassen wird aus den Händen des Rettungsdienstes. Szene-Einsätze, wo man die Szene kennen muss, wo man genau wissen muss, was da passiert und wo, wenn man das nicht weiß, man noch so gut qualifiziert als Arzt sein kann und kommt aber da nicht weiter. Also wir können nicht quasi immer mit dem gleichen Werkzeug unterschiedlichsten Situationen begegnen. Also ich glaube, dass wir den Notsand vor allem in den Einsätzen brauchen, wo akute Lebensgefahr nicht greifbar ist, aber gleichzeitig sehr, sehr viel getan werden kann. Übrigens auch mit Prozeduren und mit Medikamenten. Riesiges Thema ist Schmerztherapie. Das kann fast ausschließlich durch Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter erledigt werden, wenn hinter dem Schmerz nicht eine akute lebensgefährliche Situation steckt. Wird's aber nicht. Und wenn wir auf die Notärzte gucken, dann wurde es dort auch nicht. Also es gibt wunderbare Untersuchungen, die zeigen, dass Notärzte, die ja alles dabei haben, Fentanyl, Ketanest, alles Mögliche, trotzdem keine suffiziente Schmerztherapie machen. Lass uns doch das erstmal besser machen durch Notfallsanitäter. Lass uns doch dafür sorgen, dass beispielsweise nicht jeder Patient nach einem Krampfanfall ins Krankenhaus kommt. Gibt es eine preisgekrönte Untersuchung von Frau Fuß aus München vor wenigen Jahren, die gezeigt hat, die Notärztinnen und Notärzte dort haben quasi unkritisch jeden Patienten nach einem Krampfanfall ins Krankenhaus gebracht. Das können wir mit einem Notsan besser machen, bessere Entscheidungskompetenzen dafür finden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Notsan beispielsweise das Biotop eines Pflegeheimes viel besser durchdringen, weil sie verstehen, wie läuft das in dem Pflegeheim, über welche Kompetenzen verfügt das pflegerische Personal, welche Patienten kann ich dort gesund werden lassen und welche Patienten muss ich aus einem Pflegeheim mitnehmen, weil ich weiß, die Mitarbeitenden dort sind überfordert. Das ist eine Kompetenz, die kann Rettungsdienstpersonal mitbringen, die können Ärzte typischerweise nicht mitbringen, um mal so ein Beispiel zu nennen. Also, will sagen, wir haben aus meiner Sicht im deutschen Rettungsdienst keinen Bedarf an einem System wie in Australien oder in Neuseeland mit Notfallsanitätern oder Paramedics, die quasi invasive Maßnahmen, invasive Prozeduren im Bereich High Care unterbringen. Die Entscheidung in Deutschland dafür ist, das machen Notärztinnen und Notärzte. Und wir haben eine erbärmliche Situation, was diese Leistung angeht. Wir müssen uns dringend darum kümmern, dass diese Notärzte und Notärzte das auch tun und nicht dann daneben stehen und sagen, das weiß ich nicht, wie man das macht. Also das, wir haben diesen Rohdiamanten-Notarzt und den müssen wir schleifen, wie ich eben schon gesagt habe. Aber dieses Phänomen, dass Länder wie Australien, nehmen wir dieses Beispiel jetzt, sehen mit einem Paramedic, der Intensive Care Paramedic oder Advanced Care Paramedic heißt, ist folgendes. Diese Leute dort können Narkose im Straßengraben, Kardioversion, sie haben gelernt, verschiedenste Zugangswege unter widrigsten Bedingungen. Und sie stellen sich die Frage, warum sie das denn alles nur im Straßengraben und nachts und im Regen können sollen und warum sie da nicht einfach im Krankenhaus als Arzt arbeiten. Sie haben ein gleich langes Studium, sie verdienen ungefähr ein Viertel von dem, was die sehr gut bezahlten Ärzte in solchen Ländern verdienen. Und unter widrigsten Bedingungen sollen sie das alles machen, auf einem Hubschrauber oder in einer Ambulanz. Aber im Krankenhaus machen den gleichen Job Ärzte und bekommen dafür viel mehr Geld. Das ist ein Paradoxon, das dadurch entsteht. Dem möchte ich mich eigentlich ungern aussetzen. Also will sagen, wir brauchen bessere Notärzte. Völlig klar, wir müssen härter daran arbeiten, dass Notärzte das tun können, wofür sie brauchen. Invasive Prozeduren, Medikamente, die nicht Standard beim Notfallsanitäter sind. Dafür müssen wir sie haben. Und der Notfallsanitäter muss den Kanon dessen, was auch im Notsan-Gesetz steht, den muss er umfassend umsetzen können.
Mega spannend. Du hast das schon angesprochen in einer in der vorigen Antwort. Aber trotzdem will ich da noch mal gerne drauf hin. Du hast irgendwie gerade gesagt, wir müssen irgendwie im Low-Care-Bereich irgendwie mehr, das irgendwie doch noch ein bisschen mehr, wie kann ich das jetzt gut formulieren? Ich habe vor ein paar Tagen wieder eine Doku gesehen und die über einen begleiteten Rettungswagen, ne? Und die Hauptaussage ist wieder, ja, also hier sind ganz viele Menschen, die brauchen Hilfe, aber nicht unsere, ne? Wir sind für, also, und sehen sich, und ich denke immer, ist das nicht auch ein bisschen ein Bias, ja? Wir hatten auch die Folge über im vorbeugenden Rettungsdienst, die auch gesagt haben, psych- und psychosoziale Einsätze werden Teil des Rettungsdienstes sein und immer bleiben. So. Und das ist auch ein Alltag. Müssen wir eine Ausbildung irgendwie haben, vermitteln wir da vielleicht auch eine falsche Erwartungshaltung an den eigenen Job?
Definitiv, ja.
Ja, okay.
Und das hat, und auch da bin ich wieder grenzenlos optimistisch. Die Krise, die wir in diesem Bereich spüren, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir uns unsere Lehrenden, Dozierenden in solchen Rettungsdienstschulen, die fallen ja nicht vom Himmel. Die sind sozialisiert in genau dem Rettungsdienst, den sich einige wieder zurücksehen. Und das hat aber etwas zu tun, diese Sehnsucht nach der guten alten Zeit mit Verkennung dessen, was wirklich war. Ich war, hatte ich ja eben schon gesagt, Ende der 80er Jahre ehrenamtlich im Sanitäts- und auch im Rettungsdienst. Das gab es damals noch, nachts ehrenamtlich besetzte Rettungswagen im Hamburger Umland. Und wir haben damals schon gesagt, dass wir zu den falschen Einsätzen fahren. Wir haben uns auch damals, Ende der 80er Jahre, das alles anders vorgestellt. Diese Sehnsucht, gibt es ja den wunderschönen Buchtitel, wann wird es mal wieder so, wie es früher nie war?
Nie war.
Das ist ein oft beobachtetes Phänomen. Vermutlich reden Mitarbeitende von Polizei und anderen Diensten auch so und verkennen, dass es nie so war, wie sie meinen, dass es gewesen ist. Ja, wir müssen uns um den Low-Care-Bereich besser kümmern. Rettungsdienst bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für Menschen, die diese Verantwortung selber so nicht übernehmen können. Das beginnt in der Leitstelle. Da brauchen wir gute Entscheidungshilfen, die insbesondere den Low-Care-Bereich abdecken. Da haben wir aus meiner Sicht extrem viel Arbeit noch zu machen. Ich merke das selber hier bei uns. Wir haben das Erkennen von Lebensgefahr in der Leitstelle, das haben wir gut abgedeckt. Da bei uns in der Leitstelle erkennen Leute sehr gut, dass Lebensgefahr herrscht. Aber im Low-Care-Bereich zu entscheiden, wer kann denn zu seinem Hausarzt gehen, wer braucht welche Hilfe und wen schicken wir dann hin, das ist ein großes Problem. Und da brauchen wir bessere Systeme. Vermutlich werden wir da uns stärker an dem orientieren müssen, was die kassenärztlichen Vereinigungen mit S-Med entwickelt haben, was ein verdammt cleveres System ist, woraus man nur noch die richtigen Schlüsse ziehen musste. Übrig bleiben wird immer ein Restrisiko, aber das Restrisiko müssen wir zum einen gesellschaftlich tragen und es wird auch individuell getragen werden. Wenn man mit den Menschen spricht, dann möchten die von uns ja nicht ins Krankenhaus gefahren werden, sondern sie möchten von uns hören, wie schlimm ist es und was muss ich jetzt machen? Das können wir und das bekommen wir hin. Und dazu gehört aber eben natürlich auch, dass ein Notfallsanitäter, eine Notfallsanitäterin, wenn sie eine Bagatellverletzung sieht, auf die Frage, brauche ich einen erneuten Tetanusschutz, eine Antwort wissen muss. Und wenn man das nicht weiß und sich dann am Kopf kratzt und sagt, das weiß ich nicht, fahren wir ins Krankenhaus, wird man diese Low-Care-Einsätze nicht gut versorgen können, um mal ein Beispiel zu sagen.
Und es ist ja auch, also Gesundheitssystem, wenn man das Gesamtsystem, Gesundheitssystem und Sozialsystem betrachtet, einfach extrem ineffizient.
So. Absolut, aber niemand, also ich mache diesen Job, wie du eben schon gehört hast, hauptamtlich schon 15 Jahre und noch nie ist irgendwer zu mir gekommen, weder aus dem Bereich der Stadt als Rettungsdienstträger, noch als aus dem Bereich der Kostenträger, die das ja alles hier bezahlen, und hat gesagt, wo sind Ihre Wirtschaftlichkeitsreserven? Arbeiten Sie an Wirtschaftlichkeit? Das ist mir noch nie passiert. Ich warte immer darauf, dass jemand mir diesen Auftrag gibt, aber es passiert nicht. Das heißt, wir arbeiten natürlich daran, aber wir arbeiten aus einem eigenen Impetus daran und das ist eigentlich erstaunlich, denn eigentlich heißt es immer, im Gesundheitswesen wird wahnsinnig auf Wirtschaftlichkeit geachtet und es wird alles rausgepresst aus der Ressource. Im Rettungsdienst sehe ich das so nicht. Wir fahren mit einem Auto für eine 250.000 zu Einsätzen, die nichts davon brauchen, außer pfiffige Menschen und niemand sagt, hört auf damit. Ja. Im Rettungsdienst gilt es, Verantwortung zu übernehmen. Und um Verantwortung zu übernehmen, brauchen wir eine extrem fundierte Ausbildung. Und ich will dir an ein paar Beispielen sagen, wie ich glaube, wie wir im Moment da teilweise auf dem falschen Weg sind. Wir glauben, dass es eine gute Idee ist, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wählt die 112 nur, wenn es wirklich nötig ist. Und wir scheitern daran, selbst zu definieren, was das eigentlich bedeutet. Das macht zum Beispiel die Polizei anders. Ich habe noch nie eine Kampagne gehört, bei der es heißt, wählen Sie 110 nur, wenn Sie Pistolenrauch sehen oder wenn es wirklich schlimm ist. Das macht die Polizei so nicht. Die Polizei sagt, wählen Sie die 110, wenn Sie das Gefühl haben, hier stimmt was nicht. Und am Telefon ist dann ein Einsatzsachbearbeiter und der kümmert sich darum einzuschätzen, ob die Polizei dahin muss. Und meistens, wenn man mit denen spricht, fährt die Polizei da nicht hin, sondern sie verweist auf andere, sie schätzt ein, sie beginnt übrigens auch eine Dokumentation und speist die Daten in ein Computersystem ein. Alles das tun wir nicht im Rettungsdienst, jedenfalls typischerweise noch nicht. Das heißt, bei der Polizei ist es ein wesentliches Element der Arbeit, dass der Bürger die Bürgerin anruft und sagt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und man beginnt dann halt eben einen Entscheidungsprozess, an dessen Ende steht, wie reagiert Polizei jetzt da drauf? Und wenn man nicht hinfährt, dann bedeutet es nicht, dass es kein Polizeieinsatz war, sondern es gab eine telefonische Einschätzung. Zweiter Punkt. Wir haben in den 80er und 90er Jahren auf Rettungswagen draufgeklebt, riesige Aufkleber, Schlaganfall, ein Notfall, Brustschmerzen, sofort die 112 rufen. Warum? Weil die Leute das damals nicht getan haben. Der Rettungsdienst wurde als Unfallrettungsdienst gesehen und wenn jetzt nicht irgendjemand quasi eine offene Fraktur sah, dann sah das auch nicht aus wie ein Einsatz für einen Rettungsdienst. Dann hat man den Leuten in den 80er Jahren versucht klarzumachen, dass Brustschmerzen nicht über Nacht weggehen, dass man da auf jeden Fall einen Herzinfarkt vermuten muss. Und jetzt ist die Sterblichkeit bei Herzinfarkten dramatisch gesunken, ja, um 70% gesunken in Europa. Auch dank solcher Kampagnen und dank des Eingreifens des Rettungsdienstes. Beim Schlaganfall, das waren dann eher die 90er. Da haben die Leute damals als Reaktion auf, mein rechter Arm bewegt sich gar nicht mehr und ich kann den Mund gar nicht mehr bewegen, haben sie sich ins Bett gelegt und gehofft, dass es schon wieder vorbei ist. Und dann mussten wir ihnen beibringen, dass das ein Notfall ist. Der tut nicht weh, der macht keine Atemnot, aber es ist ein dramatischer Notfall und sie müssen sofort uns anrufen. Was will ich damit sagen? Die Entscheidung, ob es ein Fall für 112 ist oder nicht, die müssen wir treffen. Das Hilfeersuchen muss bewertet werden und dann müssen wir in jedem Fall eine Antwort darauf haben. Und die Antwort darf niemals sein, weil das geht einfach nicht, wenn es um gesundheitliche Krisen geht. Die Antwort darf niemals sein, hier sind Sie falsch, rufen Sie woanders an. Sondern die Antwort muss immer sein, ich nehme mir Zeit, Sie zu beraten. Ich nehme mir Zeit, Ihren Zustand einzuschätzen. Und ja, ich kann an ein anderes System verweisen, aber dorthin übergebe ich sie in einem strukturierten Prozess und dann wird man sich um ihr Problem kümmern. Ja, das bedeutet auch Denial of Service, Ablehnung der Krankenwagen muss mal schnell kommen, ich will ins Krankenhaus. Das bedeutet Ärger. Seitdem wir zum Beispiel in Münster sowas machen, haben wir deutlich mehr Beschwerden über Leitstellenentscheidungen. Aber den muss man aushalten, weil man sagt, wir sind nicht der Pizzadienst, wo man anruft und dann fährt irgendwie jemand hin. Aber umgekehrt sind wir auch nicht eine Trutzburg, die uneinnehmbar ist und die Leitstelle hätte die Aufgabe, diese Trutzburg zu verteidigen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die bei uns anrufen und sagen, ich bin hier in einer Notsituation, dass sie die Hilfe bekommen, die dann angemessen ist. Und nebenbei, in allen Ländern, westlichen Industrieländern, die einen ernsthaften Rettungsdienst betreiben, also ein ernsthaftes Angebot haben, wo man anrufen kann, gibt es auch Fehlallokationen. Bewusst jetzt nicht Missbrauch gesagt, sondern es sind Fehlallokationen. Wir fahren zu Einsätzen, wo man hinterher denkt, das hätte man nicht machen müssen. Aber ehrlich, das ist im Brandschutz und bei technischer Hilfeleistung auch nicht anders. Und das müssen wir uns als Gesellschaft leisten, um dafür zu sorgen, dass wir gut miteinander zurechtkommen. Letzter Punkt zu diesem Thema Verantwortungsübernahme. Wenn wir auf Notfälle gucken und jetzt immer behaupten, die Bürgerinnen und Bürger würden alles falsch machen und immer falsch den Rettungsdienst rufen, unterschätzen wir wie stark das durch institutionalisierte Handlungen ausgelöst ist. Was ich damit meine ist, ein großer Teil dieser Notrufe stammt aus dem Bereich Pflegeeinrichtungen, stationäre Pflege oder Hausnotruf. Das heißt, da sind andere Institutionen, mit denen wir uns eigentlich besser abstimmen könnten und die lösen Notrufe aus. Der Patient selber kann da gar nichts für. Wenn das Schulsekretariat jedes Mal, wenn jemand Bauchweh hat, den Rettungsdienst ruft, dann kann das Kind mit Bauchweh oder die Eltern des Kindes mit Bauchweh nichts dafür. Dann müssen wir mit dem Schulsekretariat sprechen. Dann müssen wir uns angucken, wo sind denn Schwerpunkte von Notrufen. Wir müssen als Rettungsdienst, und das ist übrigens auch eine Aufgabe von akademisch ausgebildeten Organisatoren, analysieren, warum fahren wir denn in ein Pflegeheim A 10-mal häufiger pro Bett, das dort unterhalten wird, als in ein Pflegeheim B. Was ist denn in Pflegeheim A los? Und dann gemeinsam mit der Heimaufsicht dort ein Gespräch stattfinden lassen und darüber reden, was denn hier los ist. Und nicht zuletzt sind auch viele Notrufende in den Leitstellen, die ankommen, dorthin geschickt worden oder dorthin verwiesen worden von Hausärzten und Hausärztinnen. Das heißt, auch die Frage, warum sie denn bei der 112 gelandet sind und nicht bei ihrem Hausarzt, sagen die, ja, da habe ich da gerade angerufen und da wurde mir gesagt, ich soll die 112 wählen. Auch da kann der Bürger nichts für. Also, ich will damit sagen, wenn wir glauben, wir könnten die durch Zurechtweisungen und Hinweise auf bitte nur im echten Notfall 112 den Rettungsdienst verändern, dann sind wir komplett schief gewickelt. Der Rettungsdienst muss Antworten auf die Fragen haben, die bei uns ankommen. Und wir haben jetzt jahrzehntelang geglaubt, wir hätten ein Produkt in der Schublade oder vielleicht drei, KTW, RTW und RTW mit NEF. Und jetzt müssen nur noch die passenden Kunden hier bei uns anrufen. So funktioniert das nicht. Und es ruft jemand an und sagt, ich habe hier ein Problem. Und wir sagen dann, wer kommt. Das ist eben der Unterschied zwischen Rettungsdienst und einer Pizzeria. Bei der Pizzeria kann man anrufen und sagen, ich hätte gern die 43. Und bei uns ruft man an und sagt, ich habe Hunger. Und dann müssen wir rauskriegen, was für diesen Hunger am besten ist. Und das können wir derzeit noch nicht. Aber gerade hier in Nordrhein-Westfalen stehen wir vor einem neuen Rettungsdienstgesetz, das beispielsweise eben auch vorsieht, dass Notrufe, die nicht um Lebensgefahr gehen, wo nicht akute Lebensgefahr festgestellt wird, dass solche Notrufe in der Leitstelle eine angemessene Bearbeitungszeit haben können und eben nicht 90 Sekunden oder 60 Sekunden oder so, sondern dass man dort eben auch feststellt als Gesetzgeber, das darf auch mal eine Viertelstunde dauern, jemanden zu beruhigen, der sagt, ich habe irgendwie wieder so hohen Blutdruck gemessen.
Absolut. Andreas, du sprichst mir aus der Seele. Oder in diese Ebene. Ich wie so ganz oft immer wieder versuchen wir irgendwie zu sagen, bitte, also gib die Schuld irgendwie nicht einzelnen Patienten, sondern seht die systemischen Sachen da drin. Und wenn wir keine richtigen Antworten, also wie Bedarfe von Bedürfnissen zu unterscheiden. Den Notrufnummern gesagt hast, ne, dass wir irgendwie immer wieder versucht haben, so, ruf bitte die richtige Nummer an. So war, also ich träume irgendwie von einer Gesundheitsnummer, ja, wo man anruft und wo es ganz viele Antworten gibt und wo Leute erstmal mit einem Problem kommen und wir Lösungen dafür irgendwie präsentieren und nicht meinen, also genau wie du das mit dem Pizza-Service so schön gesagt hast. Wie schaffen wir es denn, diese Patientenströme? Also das würde es irgendwie als Patientenströme bezeichnen. Weiß nicht, ob du da mitgehen würdest, dass man sagt, hey, theoretisch haben wir eine Gesundheitsnummer und da rufen die Leute an und dann gucken wir, was brauchen die überhaupt? Brauchen die ein ärztliches oder psychosoziales Beratungsgespräch? Brauchen sie vielleicht ein Taxi zur nächsten Notfallpraxis? Brauchen sie vielleicht doch Bereitschaftsdienst, einen psychosozialen Krisendienst telefonisch oder vor Ort? Vielleicht auch zukünftig multiprofessionelle Teams, Dienste, vielleicht aber auch Akutpflege, so. Das war das, was ich vom vorbeugenden Rettungsdienst auch mal wieder mitgenommen habe. Ganz oft, die einfach eine Pflegesituation zu Hause haben und es gab nichts anderes und irgendwann stand dann ein Rettungswagen da und keiner wollte das eigentlich. So. Vielleicht auch mehr Antworten zu haben. Aber wie kommen wir denn weg davon, dass die Leute sollen bitte die richtige Nummer wählen? Oder was ist das nicht? Vielleicht auch, also sie haben Bedarfe, aber wir müssen halt die richtigen Versorgungsstrukturen zur Verfügung stellen oder vermitteln. So.
Ja.
Aber was können wir als Rettungsdienst da tun? Ne? Also das ist ja irgendwie größer. Das ist ja irgendwie das Gesundheitssystem. Und vielleicht sogar Sozialsystem. So.
Aber der erste Punkt, und da will ich dir auch beschreiben kurz, da bin ich jahrelang, heute würde ich sagen, falsch unterwegs gewesen. Die Frage ist, machen wir es selber oder machen es andere? Mhm. Und auch ich habe jahrelang geglaubt, es muss doch einfach nur die KV ihren Job machen, dann wird für uns alles gut. Heute bin ich davon überzeugt, das ist ein Irrglaube. Wir müssen den Job Rettungsdienst, und das heißt umfassende Leistungen am Bürger in Akut- und Notfallsituationen, den müssen wir selber machen. Es wird kein anderer diesen Job machen. Ein Patient, der gestürzt ist und jetzt neben dem Klo hockt und nichts ist gebrochen, aber er hockt neben dem Klo und es ist kalt und er sitzt da auch schon seit 2-3 Stunden und er ist ein älterer Patient und der kommt einfach nicht wieder hoch. Da können wir nicht als Rettungsdienst dem hochhelfen und hinterher sagen, der ist unverletzt. Das war Quatsch. Das ist eine echte Rettung. Ja? Der würde dort sonst Schaden nehmen. Und wir können auch nicht sagen, da hätte der KV-Notdienst hingemusst. Was passiert denn dann? Dann kommt eine 53 Kilo schwere Hausärztin und versucht, einen Patienten hochzuheben. Ist das die Antwort? Nein. Wir müssen also erstmal die Frage beantworten, machen wir es selber oder machen es andere? Und ich glaube, wir sollten unser Heil bei uns selber suchen. Dann haben wir es auch in der Hand, wie wir damit umgehen. Und dann schauen wir auf die derzeitigen Strukturen und sehen doch ganz, ganz viele Ansätze dafür. Das fängt bei der Leitstelle an. Wenn wir uns anschauen, was Leitstellenmitarbeitende durchmachen mussten in den vergangenen Jahren. Da waren, sage ich jetzt mal so, die 90er Jahre, wo ihnen quasi eingetrichtert wurde, auch von ärztlichen Leitungen, die es da vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle gab, immer schicken, sonst sterben da Menschen. Wir müssen größer werden. Der Rettungsdienst muss Bedeutung gewinnen. Dann sollten die Kollegen in der Leitstelle sich daran gewöhnen, dass auf einmal auch Notfallsanitäter Aufgaben übernehmen und diesen Weg mitgehen, zu sagen, wohin schicke ich denn jetzt einen Notfallsanitäter solo, ohne Notarzt? Und jetzt wollen wir auch noch, dass sie Entscheidungen treffen, ob überhaupt da jemand hinfährt und bis hin zu einer Konfrontation und sagen, nein, sie bekommen keinen Rettungswagen. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung, die wir aus meiner Sicht haben wir uns um die Kollegen in der Leitstelle erbärmlich gekümmert. Da muss Verantwortungsträgerschaft her, auch für medizinische Entscheidungen. Und das heißt, Vertrauen schenken und Vertrauen geschenkt bekommen. Ärztliche Leitungen der Rettungsdienste müssen Leitstellenbeamten Vertrauen schenken. Sie müssen aber auch von den Leitstellen Mitarbeitenden das Vertrauen zurückbekommen, dass irgendwelche Systeme, also standardisiert strukturierte Notrufabfragesysteme und Programmierungen, dass die auch verwendet werden und dass man sich auch an so einen Kodex hält. Und dann kriegen wir das, glaube ich, gemeinsam hin. Aber da muss ganz viel auf Ebene der Leitstelle noch passieren. Im Bereich dessen, was dann losfährt, wenn jemand losfährt, also sagen wir mal, wir können in einem gewissen Prozentsatz die Dinge auch schon am Telefon lösen. Aber wenn dann jemand losfährt, dann ist im Moment ja die Antwort, ich kann nicht schicken, was ich nicht habe. Also ein Leitstellendisponent im Moment hat ja kaum Chancen, irgendwas, was du gerade genannt hast, zu schicken. Das gibt es in ganz wenigen Regionen bisher nur. Wir können das Gemeindenotfallsanitäter nennen, wir können das Erkunder nennen, wir können das ambulanter Rettungsdienst nennen. Am Ende, wir brauchen einen Kümmerer. Wir brauchen jemanden, der hinfährt und sich kümmert. Der wird eine umfassende Ausbildung haben müssen. Der wird auch Unterstützung brauchen. Das, glaube ich, kann wieder Telemedizin sehr gut machen in Entscheidungsträgerschaft. Aber in den allermeisten Fällen wird gesunder Menschenverstand und eine gewisse Empathie helfen. Das ist aber bedeutet aber nicht, dass das Unsinn ist, was wir da machen, sondern das ist so ist Medizin. Die meisten Dinge, die ein Hausarzt so den ganzen Tag macht, bestehen aus empathischer Zuwendung, Zuhören und das ist die Aufgabe. Da wird kein Hausarzt sagen, ich habe meinen Beruf verfehlt, ich hätte lieber Psychologe werden sollen, sondern die werden alle sagen, ja, genau darin besteht mein Job. Und das werden wir auch im Rettungsdienst stärker in Fokus nehmen müssen, dass wir sagen, mein Job besteht darin, Leuten zu helfen, die sich selber nicht helfen können. Und diese Hilfe besteht mal aus einem Medikament und mal einfach nur aus einem Hochhelfen vom Klo. Im Moment ist eine Tendenz, und das macht mir durchaus ein bisschen Sorgen, zu diesen Low-Code-Einsätzen KTVs zu schicken. Sieht in einigen Städten ja so aus, dass RTWs zu KTWs quasi heruntergestuft werden, oder dann gibt es ein RTW Stufe A und RTW Stufe B, oder es gibt Akut-KTWs und Ähnliches. Ich sehe dabei ein ganz großes Problem, und das ist, in der Medizin denken immer alle, das sei das Schwierige, das Richtige zu tun. Aber in der Medizin ist das Schwierigste, nichts zu tun. Zu sagen, sie brauchen keine Maßnahme, sie brauchen kein Krankenhaus, sie können zu Hause bleiben zum Beispiel. Und der Irrtum, dass wir niedrig qualifizierte Mitarbeitende, Rettungssanitäter zu Einsätzen schicken, wo genau das gefragt ist, nämlich eine Einschätzung vorzunehmen, ist das überhaupt was fürs Krankenhaus? Kann der sich selbst helfen oder muss der an den Hausarzt verwiesen werden? Kann die Pflege dieses Krankheitszustandes hier im Pflegeheim passieren, wo der Mensch sowieso schon stationär untergebracht ist? Diese Entscheidungen sind von enormer Tragweite, und dafür brauchen wir hervorragend qualifizierte Leute. Und deshalb wird also dieses Konzept, ich schicke da ein KTW hin, aus meiner Sicht nicht tragen für solche Situationen. Umgekehrt müssen wir aber sagen, wir können KTWs zu ganz, ganz vielen Einsätzen schicken, wo klar ist, der muss sowieso ins Krankenhaus. Dann ist das natürlich ein medizinisch begleiteter Transport, und dann ist das in Ordnung. Aber wir brauchen auch noch was anderes, will ich damit sagen. Und das kann so ein Erkunder sein. Ich glaube, wir brauchen den. Ich glaube, jeder, der ihn einmal hat, wird sofort merken, dass der einschlägt wie eine Bombe. Ich hätte ihn gerne, habe ihn nicht. Weil es jemand ist, den eine Leitstelle mal gucken, schicken kann und sagen kann, melde dich mal, wenn es hier ein Problem gibt. Und ich glaube, dass wir eine ganze Zahl an Einsätzen haben, auch heute schon, die in den Leitstellen aufkommen, wo eigentlich der Leitstelldisponent schon beim Notruf weiß, dieser Mensch muss nicht ins Krankenhaus. Und wenn er dann sagt, und deshalb schicke ich ein niedrig qualifiziertes Rettungsmittel, nämlich ein KTW, dann kommt er ins Krankenhaus. Und das ist falsch. Also wir müssen dann jemanden schicken, wenn der Leitstelldisponent schon sagt, ich muss da irgendwie jemanden hinschicken, da muss vor Ort geguckt werden und beruhigt werden und geklärt werden, gekümmert werden sich. Dann muss er jemanden schicken, der genau das auch tut, und nicht jemanden, der Transporteur ist. Die wichtigste Frage aber, und dann bin ich auch durch, ist die Frage, machen wir es selber oder hoffen wir, dass andere unsere Probleme lösen? Und da kann ich nur sagen, vergesst es, wir müssen es selber machen. Niemand sonst wird diesen Job tun.
Wow, das ist total cool, wie du jetzt zum Schluss irgendwie an unsere letzte Folge quasi irgendwie total andockst. Da kann ich einfach nur auf die Folge mit dem vorbeugenden Rettungsdienst nochmal verweisen, die gerade über diese multiprofessionellen Teams ganz viel erzählt haben. Und ja, total spannend. Eine ganz allseits beliebte Frage zum Schluss, weil du gesagt hast, du bist jetzt durch.
Nein, mit der Frage. Muss dir mal Zeit geben zum Luft holen.
Verstanden. Allseits beliebte Frage zum Schluss. Und da würde ich gerne, weil ich auch nur Hobbyjournalist bin, so dieses, hey, wenn du Sachen sofort sagen könntest, das muss aufhören, und wenn du die Macht hättest, das bis morgen abzuschaffen, hättest du so zwei, drei Sachen, wo du sagst, so das soll bitte bis morgen aufhören, oder und das Zweite vielleicht, wie würdest du dir, wenn du dir wünschen könntest, so soll der Rettungsdienst irgendwie, oder das wäre schön, wenn das in 5 Jahren da ist, und das kann ich jetzt einfach mal auf Knopfdruck bestimmen, was wären so Sachen, das mich noch interessieren zum Schluss.
Ja. Da hörst du ja mit einer ganz einfachen Sache auf. Das ist ja ganz freundlich von dir. Also der erste Punkt ist, was soll bitte sofort aufhören? Was aus meiner Sicht sofort aufhören soll, ist, dass wir permanent gezwungen sind, mit uralten Begrifflichkeiten, uralten Strukturen durch den Rettungsdienst zu kommen. Ich wünsche mir mehr Beinfreiheit. Ich wünsche mir ein Budget und die Aufgabe, mit diesem Budget einen anständigen Rettungsdienst zu organisieren, dann mit dieser Beinfreiheit agieren zu können und nicht gezwungen zu sein, weil irgendeine DIN-Norm oder irgendein Erlass oder so das und das vorsieht, genau solche Dinge vorzuhalten und Geräte vorzuhalten, die wir nicht brauchen auf Fahrzeugen, die wir dafür nicht benutzen. Also mehr Beinfreiheit. Das kommt ein bisschen jetzt mit Rettungsdienstgesetzen, die Experimentierklauseln vorsehen. Solche Beinfreiheit hat bei uns dazu geführt, dass wir seit 2017 in einem kleinen Großstadtrettungsdienst hier in Münster so etwas haben wie einen Oberarzt vom Dienst. Das haben wir nur hinbekommen, indem wir in konstruktiven Gesprächen mit den Kostenträgern nach einer Lösung gesucht haben, die nicht daraus bestand, einfach noch ein weiteres NEF in Dienst zu nehmen, sondern zu sagen, was können wir denn stattdessen tun? Und das hat uns unglaublich nach vorne gebracht. Und es ist eine Schande und es ist eine Tragödie, dass wir so wenig Möglichkeiten haben, als Rettungsdienste zu agieren und nach Lösungen, die für unsere Region gut sind, zu streben. Was ich mir außerdem vorstellen und wünschen würde, wäre ein besseres Miteinander von ärztlicher Leitung, Rettungsdienst und den Mitarbeitenden. Ich sehe mit großer Besorgnis, dass wir so eine Konfrontation haben, ärztliche Leitung, Rettungsdienst gegen die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter gegen die ärztliche Leitung. Manchmal wird da mitgenommen bis hin zu Abschaffung des Notarztes. Also alles Ärztliche soll raus. Das ist für mich eine echte Tragik, insbesondere deshalb, weil ich auch weiß, dass diejenigen, die manchmal hinter solcher Agitation gegen ärztliche Leiter vermutet werden, nämlich zum Beispiel der Berufsverband für den Rettungsdienst, das nicht vorhaben, sondern den Kolleginnen und Kollegen im Berufsverband, der noch eine relativ geringe Organisationsgrad erreicht hat im Bereich des Rettungsdienstpersonals, aber trotzdem sehr bedeutsam ist und auch meinungsbildend ist, die stören sich daran und die stören sich zu Recht daran, dass es ärztliche Leitung Rettungsdienst gibt, die ihre Aufgabe nicht machen. Und das, was im Moment uns als ärztliche Leiter am stärksten schwächt, sind schwache ärztliche Leitungen. Und wer diesen Job macht, der soll ihn anständig machen, der soll entweder dafür sorgen, dass er Handlungsfreiheiten und Handlungsmöglichkeiten vom Rettungsdienstträger bekommt, dass er den Job machen kann, oder er soll sich einen anderen Job suchen. Wir müssen jetzt diese Stellenbeschreibung ärztliche Leitung Rettungsdienst und den Wirkungsgrad ärztlicher Leitung Rettungsdienst auch für die Mitarbeitenden ganz schnell dramatisch erhöhen. Denn da passiert im Moment noch viel zu wenig und die ärztlichen Leitungen der Rettungsdienste müssen Partner sein, auch Partner sein können des Rettungsdienstpersonals und auch als solche verstanden werden und nicht verstanden werden als Kontrolljohnnies, die vielleicht auch so ein bisschen nach Gutsherrenart sagen, das dürft ihr hier bei mir nicht und das dürft ihr woanders vielleicht. Das ist nicht der Weg, den wir gehen können, sondern man muss sagen, wenn in einem Bereich eine ärztliche Leitung Rettungsdienst Schwierigkeiten hat, zum Beispiel mit der Umsetzung von Dingen, die mit dem Notfallsanitätergesetz verbunden sind und die dann auch zu Recht, wenn sie nicht umgesetzt werden, beklagt werden vom Berufsverband, dann muss das aus dem Weg geschafft werden. Dann muss klar gemacht werden, woran das liegt. Und für mich auch völlig klar, wenn eine ärztliche Leitung Rettungsdienst nicht die nötigen Instrumente hat, um solche Schritte zu gehen, dann ist das auch nicht nur Verantwortung der ärztlichen Leitung Rettungsdienst, sondern da muss der Träger aktiv werden. Dann geht das nicht. Also ich glaube, man darf von seiner ärztlichen Leitung Rettungsdienst auch übrigens als Notarzt viel erwarten. Aber man muss auch als ärztliche Leitung erwarten können, dass Mitarbeiter ein gewisses Vertrauen entgegenbringen und die Chance bekommen zu erklären, was man denn hier eigentlich so vorhat. Und wenn du mich fragst, wie soll der Rettungsdienst der Zukunft aussehen, dann beginnt die Antwort damit festzustellen, dass die Probleme, die wir in Deutschland im Rettungsdienst haben und natürlich noch viel stärker in den Notaufnahmen, Krankenhäusern, dass wir damit nicht allein sind. Alle westlichen Industrienationen haben diese Probleme. Deshalb darf auch die Verzweiflung nicht zu groß sein. Das ist, was wir da erleben, gerade mit der Krise der Notfallversorgung, ist kein deutsches Problem. Das haben alle. Und wir haben die Instrumente mit einer großartigen Ausbildung. Andere Länder haben die nicht, wie zum Beispiel die USA, dreijährige Berufsausbildung für den Rettungsdienst. Aber auch Länder wie Italien oder Spanien haben die fürs Rettungsdienstpersonal so nicht. Wir haben die Chance, dass viel besser zu machen. Und die sollten wir jetzt einfach ergreifen, zusammen auch mit den Notaufnahmen, zusammen mit den kassenärztlichen Vereinigungen, vor allem aber auch zusammen mit den Verantwortungsträgern bei den Rettungsdienstträgern, typischerweise ja in ganz vielen Regionen den Berufsfeuerwehren, die Ärmel hochkrempeln und sagen, was ist denn drin und was können wir denn heute machen? Niemand wird davon abgehalten, das, um dem Beispiel eben nochmal Raum zu geben, mit einem Einsatzschwerpunkt wie einem Pflegeheim, mit dem viele Einsätze stattfinden, einfach ein Gespräch zu führen. Niemand wird davon abgehalten, auch heute sich als Rettungsdienstträger mit Hilfsdiensten, Streetworkern am Bahnhofsvorplatz zusammenzusetzen, zu sagen, welche Rolle kann der Rettungsdienst haben, um das hier besser zu machen, außer alle 10 Minuten im RTW vorzufahren. Niemand wird davon abgehalten, das müssen wir einfach tun. Und der Rettungsdienst in der Zukunft wird selbstverständlich anders aussehen als der Rettungsdienst heute. Aber er wird entweder wieder stärker zementiert in seiner Transportaufgabe, wie er das vielleicht auch schon mal ein Stück war. Also ich mag deshalb diesen Begriff auch nicht, präklinischer Teil der Medizin, was ja impliziert, dass wir immer nur das machen, was vor dem Krankenhaus passiert. Dass quasi am Ende eines Einsatzes immer steht, man fährt ins Krankenhaus. Das mag ich an diesem Begriff nicht. Mhm. Und entweder wir werden umfassender Versorger in Akut- und Notfallsituationen, ohne in den Größenwahn abzudriften. Wir haben ja Partner, wir müssen aber offensichtlich oft mal helfen, an die richtigen Partner zu vermitteln. Wir wollen weder den Rettungsdienst zum kleinen Krankenhaus noch zum kleinen Hausarztpraxis machen. Wir wollen, dass diese Instrumente greifen. Wir wollen uns da besser vernetzen. Und wenn uns das gelingt, dann ist Rettungsdienst auch in Zukunft ein wahnsinnig spannender Arbeitsbereich. Ein nötiger Arbeitsbereich bleibt er sowieso.
Sinnstiftend, spannend, auf jeden Fall. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde deine Eingangsworte, die du gesagt hast, so, wir kommen, fangen mal sehr defizitären Blick darauf, so, irgendwie uns auch mal wieder rückzubesinnen, dass es, ja, immer noch eines der besten Jobs ist, die, also viele Leute da mit sehr viel Begeisterung und Lebenssinn dran sind und wir das, ja, auch gerne mittransportieren wollen, immer wieder. Ich habe auf jeden Fall gelernt, Präklinik, das werde ich, ja, guter Punkt. Hast du noch was du loswerden möchtest oder was du irgendwie vielleicht auch an diese Community irgendwie mitsenden möchtest?
Nee, so messianisch will ich das jetzt hier nicht sehen. Ich bin dankbar, dass wir uns unterhalten können. Ich bin vor allem dankbar, dass ihr den Rettungsdienst nicht außen vor lasst, trotz eures einschlägigen Titels für den Podcast.
Würden wir heute vielleicht auch anders wählen.
Und bin insofern dankbar für das Gespräch und fand es immer spannend, sich mit dir auszutauschen, Carsten.
Danke dir, Andreas. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für deine Einblicke. Danke, dass du dich immer so engagierst, also dass du dich in dem Bereich so engagierst und das auch immer in diversen Foren irgendwie reinbringst und das auch in unserem kleinen, Forum hier. Vielen lieben Dank.
Super. Alles Gute.